Hilfe, das ist immer so ein bisschen die Frage auch der Selbsterkenntnis. Ich muss sagen, ich laufe auch manchmal so durch die Welt, dass ich denke, ich kann das schon alles, sage ich mal ganz offen und ehrlich. Aber je länger man so, oder ich mit Jesus lebe, desto mehr erkenne ich, wo ich Hilfe brauche. Und das ist eigentlich auch sehr gut, wenn diese Erkenntnis wächst, wie zerbrechlich doch der Mensch ist, wie schwach und wie hilflos und wie ratlos oft. Also ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, was sich so abspielt seit einiger Zeit auf unserem ganzen Globus. Ich finde so die Ratlosigkeit und Hilflosigkeit und Verzweiflung, das wächst eigentlich beständig. Also ein bisschen Nüchternheit würde dazu helfen, dass man sagt, Mensch, wir Menschen sind nicht so toll, wie wir manchmal denken. Wir kriegen auch nicht alles so hin, wie wir oft denken. Eigentlich brauchen wir Hilfe. Das Schöne ist, die Hilfe ist sogar da. Die Frage ist, nimmt man diese Hilfe an, bittet man um diese Hilfe? Ich rede hier von Jesus. Und wir steigen jetzt mal ein in Römer 7. Und ich freue mich sehr auf dieses Kapitel, also obwohl es schon ein sehr herausforderndes Kapitel ist. Manche Bibelausleger, Kommentatoren sagen, ach Römer 7, der Paulus spricht da irgendwie so von so einer Zeit, als er noch kein Christ war. Sonst passt das ja hier irgendwie alles gar nicht rein. Ich glaube, dass Paulus davon spricht, als er schon Christ war. Und dass es eigentlich ein ganz, ganz wichtiges, ganz tiefes Kapitel ist, obwohl es nicht so einfach ist. Aber ich wünsche mir jetzt, dass Gottes Geist uns allen hilft, dass wir heute das mitnehmen, was für heute dran ist. Für jeden Einzelnen von uns. Das ist, was wir brauchen. Wir fangen mal an. Römer 7, die Verse 1 bis 6. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass sie einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tod Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Alles klar? Ja, es ist schon herausfordernd. Also wirklich, wirklich herausfordernd. Aber wir wollen mal heute ein bisschen was mitnehmen von dem, was da an Wahrheit drin ist, denn die Wahrheit macht uns ja bekanntlich frei. Also es geht ja erstmal los, dass der Paulus schreibt an die Gemeinde, an die Gläubigen und sagt, ihr kennt ja das Gesetz. So, da muss man auch schon mal erstmal drüber nachdenken, was meint er denn jetzt hier? Das Gesetz, Paulus ist ein Jude, ist aufgewachsen mit dem Gesetz, mit der Tora. Tora sind die 5 Bücher Mose, da drin sind die 10 Gebote, die wir kennen. Da drin ist das Schema Israel, das heißt höre Israel, das ist so das Grundglaubensding des auserwählten Volkes Gottes im alten Bund. Höre Israel, es gibt nur einen Gott, das ist Jahwe, glaubt an ihn, liebt ihn, folgt ihm und so. Jetzt sagt er schreibt an die, die das Gesetz kennen. Jetzt habe ich mal überlegt, er schreibt an die Christen in Rom. Habe ich gedacht, waren das alles Juden? Nein, das waren nicht alles Juden. Okay, also was ist denn jetzt mit dem Gesetz gemeint? Also ich glaube, es ist schon auch die Tora gemeint. Wenn er an die Juden schreibt, da waren auch Juden in der Gemeinde, dann heißt das, okay, ihr kennt ja die Tora, ihr kennt die 5 Bücher Mose. Ja. Aber er hat selber in diesem Römerbrief in Kapitel 2 geschrieben, dass die, die keine Juden sind, auch das Gesetz kennen. Aber die kennen auch nicht die Tora. Ja genau, die kennen wahrscheinlich nicht die Tora, die haben wahrscheinlich nicht die fünf Bücher Mose studiert und gelesen und immer wieder gelernt und so. Aber da heißt es, dass in jedem Menschen so ein Gesetz ist, ein Verständnis von dem, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Jeder Mensch hat das in sich. Jeder Mensch hat auch ein Gewissen. Und das Gewissen ist ja so ein Indikator, so ein Anzeiger dafür, das ist falsch und das ist richtig. Wenn wir jemandem etwas stehlen und wir nicht total zerstörte Menschen sind, sondern wir müssen gar nicht mal Christen sein, aber wenn man jemand anderem was stiehlt, hat man normalerweise ein schlechtes Gewissen. Warum? Ja, weil in jedem Menschen das Gesetz ist. Weil in jedem Menschen ein Empfinden ist für gut und böse, für richtig und falsch. Das kann natürlich ziemlich verschroben und verschoben sein. Also wie ein Kompass, der schief ist. Ja. Es gibt auch ein falsches, schlechtes Gewissen. Ja. Da hat man ein schlechtes Gewissen über was, wo man gar keins haben sollte. Also das Gewissen ist nicht immer so kalibriert wie ein Kompass, der in Ordnung ist. Aber doch hat jeder Mensch ein Empfinden dafür. Wenn ich jetzt dem anderen eine reinhaue, eigentlich nicht so gut. Spätestens, wenn man dann selber geschlagen wird, dann hat man doch das Empfinden, es ist nicht gut. Wir merken das ja auch ganz deutlich bei dem Bereich der Ungerechtigkeit. Ja, das ist ja auch die Zeit, in der wir jetzt leben, gibt es ja jeden Tag eine Unmenge Aufschrei über Ungerechtigkeit. Man empört sich über Ungerechtigkeit. Wie kann man das machen? Ja, weil in jedem Menschen ein Empfinden ist von Gut und Böse. Das ist das Gesetz, was in jedem Menschen so angelegt ist. Das ist bei Tieren nicht so, sondern es hat was damit zu tun, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir haben ein Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das ist auch nicht immer so geeicht und immer genau richtig, aber doch zeigt es in uns, in jedem Menschen, in den Juden wie auch in den Nichtjuden, da gibt es ein Gesetz in uns. Und jetzt heißt es, das Gesetz herrscht über den Menschen. Und es ist auch, glaube ich, hat so ein bisschen die Note von anstrengend, schwierig, macht mir das Leben schwer. Wenn man weiß, was richtig und gut ist, dann denkt man manchmal, aber ich will das jetzt trotzdem nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man so schönes Wetter, man geht spazieren durch den Park und dann sieht man den Rasen und der ist so herrlich und genau richtig geschnitten, so am liebsten würde ich jetzt da mal so Schuhe aus und da so drüber gehen, über diesen wunderbaren Rasen. Und auf einmal liest man ein Schild, Betreten verboten. Was passiert in uns? Wir sagen, ja, alles klar, richtig so. Oder denken wir, was soll das? So ein schöner Rasen. Ist ein öffentlicher Park, ich zahle Steuern. Mit meinem Geld ist der hier gepflegt worden. Warum darf ich jetzt nicht da drauf laufen? So, das Gesetz, das, was uns sagt, was richtig und was falsch ist, ist nicht immer nur schön für uns, sondern erzeugt oft so einen Trotz in uns. So, aber warum? Was soll das? Ich will das jetzt aber. So, das Gesetz ist was ganz Spannendes eigentlich für uns Menschen. Und es kommt halt vor, dass wir uns manchmal auch so beherrscht fühlen vom Gesetz. Und meine Beobachtung so, meine Menschenkenntnis, die sich so über 60 Jahre aufgebaut hat, zeigt mir, es gibt so im Großen und Ganzen so zwei Kategorien. Und du kannst ja mal überlegen, zu welcher du gehörst. Es gibt so die Kategorie die Braven. Die hören von einer Regel, von einem Gesetz und die sagen sich, ja klar. Das halte ich ein. So, das ist so der Lebensstil. So, das sind manchmal auch so die Erstgeborenen, wenn sie sehr strenge Eltern hatten, ja, konnten da gar nicht so gegen an. Und wenn dann ein Gesetz kam, eine Regel kam, eine Anweisung, ja klar, so devot, ich halte das. Und dann gibt es so die andere Kategorie von Menschen, die sind erstmal grundsätzlich so, warum? Nö, sehe ich anders, will ich anders. So ein Hauch von Rebellion ist so die Grundmelodie des Lebens. Du kannst ja mal überlegen, wie du so eher tickst. Also so im Großen und Ganzen habe ich oft festgestellt, es gibt so die sind mehr das und die sind mehr das. Ich war so ein braver Junge, erstgeboren, strenger Vater. Meine Strategie durchs Leben zu kommen war, ich ich mach das. Da gibt es keine Widerworte, so. Ja. Wenn du jetzt mal so überlegst, wer du bist und wenn du vielleicht auch überlegst, was ist denn besser, möchte ich mal so direkt sagen, beides ist nicht so richtig gesund. Sondern es ist wichtig, dass wir uns im Leben entwickeln und nicht, dass wir zu krassen Rebellen werden, aber schon, dass wir uns eine eigene Meinung bilden und dass wir irgendwann auch Vater und Mutter verlassen. Und dazu brauchen wir so Prozesse von, wie sehe ich das eigentlich? Ja, das ist ganz wichtig für die Braven. Ja. Und für die, die immer so gegen alles sind, für die gibt es auch so Heilungsprozesse und so Heiligungsprozesse, dass sie mal lernen, na, ich muss nicht immer gegen alles sein. Ich muss auch nicht immer alles in Frage stellen. Ist auch furchtbar anstrengend. Ich muss mich auch mal anpassen. Ich muss auch Kompromisse eingehen können, weil sonst funktioniert das Leben nicht, wenn ich immer nur gegen alles bin. Das ist furchtbar anstrengend. Ja, also das Gesetz beherrscht. Man redet heute auch davon, vom inneren Kritiker. Kennt ihr das? So der innere Kritiker? Das sind so Stimmen in uns, die uns auch in so einen Dialog bringen. Ja, ist das richtig oder das? Will ich das nicht? Also es kann auch sehr große Verzweiflung auslösen, so dieses ständig alles in Frage stellen. Und aber da ist doch jetzt dieses Gebot und das ist doch auch richtig. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber die Klimakrise oder dieser Klimawandel, wie auch immer, führt ja auch zu vielen Gesetzen oder auch so inneren Gesetzen. So, was soll man denn jetzt machen? Muss ich mir jetzt ein E-Auto kaufen oder kann ich meinen alten Diesel noch fahren? Ja. Und da gibt es ja 1000 Gesetze sozusagen, was man jetzt machen sollte. Und was man nicht, darf man noch fliegen, in Urlaub fliegen? Oder ist das eigentlich schon ganz schlecht, weil das sind ja Unmengen von CO2, die Flugzeuge da ausstoßen. Und man kann über diesem Thema verzweifeln, weil irgendwo muss man ja auch noch leben, oder? Wie geht das denn? Kann ich einfach sagen, ja klar, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto. Hallo, ein E-Auto kaufen, da musst du schon privilegiert sein. Viele können sich das gar nicht leisten. Müssen die jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht mit dem E-Auto rumfahren? Oder sollten sie halt gar nicht mehr Auto fahren? Das ist natürlich eigentlich total ideal. Was ist aber, wenn ich jetzt in Nettetal wohne und ich arbeite in Krefeld, kann ich das mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich schaffen, in mein Leben reinkriegen, da immer 1,5 Stunden mit dem Bus hin und zurück und ich habe halt kein Auto mehr? Ja, wenn das jemand machen will, habe ich gar nichts gegen. Das ist dann schon ziemlich ideal, was Klimawandel angeht, aber können wir jetzt allen sagen, du bist so ein schlechter Mensch, dass du nicht dein Auto abschaffst? Also 1000 Gesetze, Gebote, Richtigkeiten, wie soll man denn da leben? Also das Gesetz kann einen auch ganz schön quälen, einen beherrschen, Stichwort Perfektionisten, die leiden eigentlich unter vielen guten Ansprüchen, meistens gute Dinge. Perfektionisten leiden darunter, dass sie nicht alles so gut machen, wie man es eigentlich sollte. Das Gesetz beherrscht. So, wenn man also darunter so leidet, wie wird man das los? Und hier ist Paulus jetzt unglaublich pfiffig. Also das ist faszinierend, was der hier schreibt. Er nimmt ein Beispiel auch eines Gebotes. Nämlich, stell dir vor, du bist verheiratet und du hast vor dem Angesicht Gottes und der Gemeinde, den anwesenden Zeugen, gesagt, ja, und wozu hast du ja gesagt? Treu zu sein, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, in Armut und in Reichtum. Ich werde treu sein meinem Ehepartner. Wie lange denn? Ja, bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Also haben wir hier ein Gesetz. Wir haben ein Gebot. Für alle, die verheiratet sind, du hast was versprochen. Und das ist das Gebot Gottes jetzt für dich. Aber ist man dann immer zusammen? Also gibt es da gar nicht irgendwie, dass das mal aufhören kann? Doch, bis dass der Tod euch scheidet. Wenn du, bevor der Partner stirbt, mit jemand anderem was eingeht, also hier ist die Frau beschrieben, das gilt aber natürlich beidseitig für Männer und Frauen, dann ist das Ehebruch, dann hast du das Gesetz gebrochen. Und ich sag mal, auch wenn du gar kein Christ bist, aber du hast geheiratet in der Kirche und hast gesagt, bis dass der Tod uns scheidet, hast du eigentlich auch ein Gesetz dir selber auferlegt, was du brichst, wenn du die Ehe brichst, solange der Partner noch lebt. Was will Paulus denn hier jetzt eigentlich mit sagen? Nun, er nimmt ein Beispiel von einem Gesetz, von einem Gebot und er sagt, du kannst davon frei werden. Übrigens, Freiheit ist das große Thema des Römerbriefs und hier heute geht es um frei vom Gesetz und frei von der Leistungsreligion. Du kannst frei werden von diesem Gebot ganz einfach. Stirb. What? Was? Frei vom Gesetz. Ja, Vers 1. Das Gesetz herrscht nur so lange über den Menschen, wie lange er lebt. Okay, dann ist es ja einfach. Ich sterbe einfach. Und wenn ich gestorben bin, ist das Gesetz nicht mehr auf mir. Das ist doch die Lösung. Oder? Das ist, was Paulus hier sagen will. Das Beispiel von der Ehe, was er hier bringt, das sind ja immer so Beispiele, muss man immer gucken. Ich glaube, man kann da zu viel reininterpretieren. Ja? Aber sagen wir mal, die ganz blanke Aussage, die klar hier steht, ist, wenn man stirbt, ist man frei. Frei vom Gesetz. Und er sagt, ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr seid dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Was ist gemeint? Der Leib Christi ist Jesus, der am Kreuz starb für uns. Und alle Gesetzesanforderungen Gottes, ich glaube, es gibt 613 Gebote im Alten Testament. Jetzt sagst du dir vielleicht, naja, ich bin ja im Neuen Testament. Gut, dann lies mal die Gebote im Neuen Testament. Nimm mal jede Aufforderung, die da steht, als Gebot. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so viel weniger ist. Es gibt viele Aufforderungen im Wort Gottes an uns, was wir tun sollen. Ja? Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Okay, machen wir auch. Ständig, immer eigentlich, immer nur, oder? Wir achten immer den anderen. Na, okay, vielleicht doch nicht. So, es gibt viele Anforderungen, viele Gesetze, viele Gebote, nicht nur die 10 Gebote, eigentlich viel mehr für uns als gläubige Menschen. Das schaffe ich nicht. Wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich natürlich ein hoher Verdränger bin oder ein großer Träumer oder so, dann kann ich noch so rumlaufen der Motto, schaffe ich, habe ich eigentlich immer gemacht und werde ich auch immer weitermachen. Aber ich würde sagen, hier fehlt doch ein bisschen Selbsterkenntnis. So, wenn ich also das ernst nehme mit den Gesetzen und den Geboten und ich schaffe das alles nicht, was soll ich denn machen? Sterben. Und hier ist die gute Nachricht. Good News. Wir können uns identifizieren mit jemandem, der diese ganzen Anforderungen erfüllt hat und der dann noch für alle, die es nicht schaffen, das zu erfüllen, das miterfüllt hat. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber der Römerbrief und das Evangelium sagt, du, wie du bist und die, der du zum Beispiel die Gebote halten willst und du merkst, du schaffst das nicht, du kannst dich identifizieren mit jemandem, der das gemacht hat und der dich einlädt, mit ihm zu sterben und mit ihm aufzustehen und in ihm zu sein und er in dir und du bist eingehüllt in ihn, du bist eingehüllt in Christus und in Christus hast du die Gesetze erfüllt. Ja, aber habe ich doch gar nicht. Doch, in Christus hast du sie erfüllt. Christus bietet dir an, hier ist der Raum, komm mal hinein in diesen Raum, komm in den Raum, der ich bin, identifiziere dich mit mir und du hast das Gesetz erfüllt, weil er hat das Gesetz erfüllt. Das ist das Evangelium. Das ist das Angebot Gottes an alle Menschen. So wie wir befreit werden von der Sündenmacht, wir werden nicht befreit von allen Sünden, das ist eine schwärmerische, falsche Auslegung des Römerbriefes und der Bibel, aber wir werden von der Sündenmacht befreit, das war das Thema letzten Sonntag, Römer 6. Wir werden befreit von dem zornigen Gott, der sagt, ich muss die Sünde richten und es ist ungerecht, was du getan hast. Gottes Gerechtigkeitsempfinden stößt sich an der Ungerechtigkeit. Gott ist heilig, wir sind es nicht, aber wir sind frei vom Zorn Gottes, weil wir eingehüllt sind, wenn wir das denn glauben und leben und wollen, eingehüllt in Christus, der sagt, du bist gerecht. Ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Und dann ist nicht mehr der Zorn Gottes auf dir und dann kommst du nicht mehr ins Gericht und du bist frei vom Gericht und du kannst auf den jüngsten Tag zugehen. Und du kannst sagen, Halleluja, ich freue mich auf den jüngsten Tag, weil ich habe alles richtig gemacht. Nein, Christus hat alles richtig gemacht und das glaube ich. Und damit identifiziere ich mich. Danke, Jesus, du hast für mich alles richtig gemacht. Du hast für mich die Sünden ans Kreuz getragen. Du hast die Gesetzeserfüllung für mich ans Kreuz getragen. Und wenn ich das glaube und wenn ich mich verbinde mit Christus, in einer persönlichen Beziehung mit Christus, dann erlebe ich innerlich diese Freiheit. Nein, Gott ist nicht zornig auf mich mehr, weil er liebt Christus und er liebt auch mich. Halleluja, das ist das Evangelium. Und in Kapitel 7 geht es um diese Gesetze und diese Gebote, diese inneren Ansprüche. Und ich kenne einige hier, die darunter leiden. Ja, das ist eigentlich mein Anspruch, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Was soll ich machen? Ja, erstmal gut die Erkenntnis, dass du eben nicht alles alleine schaffst, weil das ist gar nicht der Plan. Das, was wir schaffen sollen im Leben, sollten wir eigentlich immer in Verbindung mit Gott schaffen. So war es ursprünglich. Gott und die Menschen, das war eine wunderbare Einheit, eine Verbundenheit und darin ging alles gut. Aber da, wo der Mensch gesagt hat, oh, ich will selbst sein wie Gott und Gott, ich brauche dich nicht, da fing das ganze Theater ja an, da fing das ganze Drama an. Ja, die Schlange verführt erst und sagt, Gott brauchst du nicht. Und wenn du dann versuchst ohne Gott und machst einen Fehler nach dem anderen, dann sagt die Schlange, wie furchtbar bist du denn? Was ist die Lösung? Die Lösung ist zu sterben. Und sich mit Christus zu verbinden. Zu sagen, ich glaube dir und ich lebe mit dir und du bist mein Freund, du bist mein Herr, du bist mein Bruder, du bist mein Erlöser. Diese ganzen Ansprüche, die ich habe, du erlöst mich davon. Yeah. Wunderbar, oder? Ich sterbe dem Gesetz, dann bin ich frei davon und dann kann ich tun und lassen, was ich will. Okay, hier ist der Denkfehler. Da ist natürlich dann ein großer Denkfehler. Ich bin frei vom Gesetz, yes, amen, das stimmt, darf man voll genießen. Aber frei vom Gesetz heißt nicht völlig losgelöst, sondern ich gehöre einem anderen. Eines der größten Denkfehler, die ich früher hatte, war, ja, es gibt Gott, der ist gut, es gibt den Teufel, das ist böse, ich bin hier, ich entscheide mich und wenn ich mit Gott lebe, ist das gut, aber ich kann auch so mal so dazwischen leben, so ich selbst, so. Da ist so ein Freiraum, so das bin halt ich, muss ich nicht mit Gott leben, ich bin halt ich und bin ja frei und so, aber das ist ein fundamentaler Irrtum. Es ist ein Angebot, das es gar nicht gibt, obwohl viele Menschen das glauben. Es gibt keinen Freiraum irgendwo so für uns selbst. Es gibt die größtmögliche Freiheit, die es gibt für uns als Menschen, ist die Verbindung mit Christus. Es gibt keine andere Freiheit. Und Menschen spüren das irgendwann, früher oder später, wenn sie ohne Gott leben, was sich da so aufbauen kann. Dann kommen irgendwelche Abhängigkeiten oder Unfähigkeiten oder zerstörte Beziehungen oder, früher oder später. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es gut zu sagen, Hosianna, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht. Ich schaffe meine eigenen Ansprüche nicht zu leben oder ich lasse das mal alles mit Ansprüchen, bin halt völlig frei, ich mache, was ich will. Gut, guck, wo du landest. Gott sagt, ich habe euch geschaffen, um in Freiheit zu leben. Die Freiheit gibt es in Verbindung mit mir. Und dann ist Gott so, so gut, oder? Der Teufel malt ja immer ein falsches Bild von Gott. Ja, wenn du mit Gott lebst, dann darfst du das nicht mehr und 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 das nicht mehr. Nein, es geht ganz andersrum. Wenn du mit Gott lebst, fängst du an, die Sache zu verstehen und du fängst an, die Tora zu lieben, die Weisungen Gottes zu lieben, weil du weißt, ich schaffe das alleine nicht. Ich brauche ihn. Sterben ist die Lösung. Und dann Christus zu gehören. Und ganz mit ihm zu leben, in Verbindung mit ihm. Und dann verwandelt zu werden. Und man lernt, die guten Gesetze, die Gebote Gottes zu halten. Man lernt das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was dieser Text, und ich will heute nicht das ganze Kapitel nehmen, das wäre, manchmal ist es zu viel, aber was noch geschrieben ist, ist das Gesetz, wenn du weißt, was richtig ist, dann ist das gut und richtig, das Gesetz ist schon gut, ja, das ist nicht böse, das ist nicht schlecht, nur das Gesetz gibt dir nicht die Kraft, es zu leben. So, das ist das Problem. Ich meine, das kennen wir in ganz banalen Zusammenhängen. Wenn ich zu dick bin und ich will abnehmen, ist es nicht schwer, die richtigen Erkenntnisse zu bekommen, wie das geht. Mach mehr Sport, iss gesünder. Total einfach. Abnehmen ist total einfach. Vom Gesetz her, vom Wissen her, von der Erkenntnis, total einfach. Aber woher habe ich die Motivation und die Kraft, das umzusetzen? Hier ist das Problem, oder? So, das Gesetz hat keine Kraft. Das Gesetz ist sogar so, dass es mich oft ärgert, weil es zeigt mir, was falsch ist. Wo ist die Kraft? Wir dienen im neuen Wesen des Geistes. Der Heilige Geist ist die Kraft. Jesus und der Heilige Geist, der Vater, ist die Kraft. Und dann gibt es wirklich eine Verwandlung unseres Wesens, dass wir die Gebote, die gut sind, lernen zu halten. Wir werden verwandelt zu Menschen, die liebevoller sind, die Gott gehorsamer sind, gerne von Herzen, weil wir es verstanden haben, die anderen nicht mehr belügen wollen, bestehlen, manipulieren, schlagen, whatever. Die die Kraft bekommen, eine Ehe zu führen, die 30 Jahre hält, 40. Wir hatten letzten Sonntag hier 60 Jahre. 65 Jahre. Das Ehepaar ist auch heute hier. Wie kann man 65 Jahre verheiratet bleiben? Boah, wie geht das? Mann und Frau sind total unterschiedlich, ja, das haben wir gelernt. Wie geht das? Wir haben letzte Woche das Zeugnis hier gehört. Da gibt es so manche Krisen, wo man merkt, das geht irgendwie nicht mehr. Das ist so schwer, so schwergängig. Komm, Heiliger Geist, Hosianna, hilf uns. Und dann kann man 65 Jahre verheiratet sein. Dann kann man ganz viel, ganz viel. Gott gibt die Kraft durch seinen Geist, dass wir die guten Gebote halten. Wollen wir das? Wollen wir das? Sind wir bereit, uns zu demütigen und zu sagen, ich brauche dich? Nochmal, es gibt so die eher Rebellischen, die sagen, ach, das ist doch, muss man alles nicht mehr so ernst nehmen mit den Geboten Gottes, oder? Ich werfe das alles weg. Das ist nicht der Weg. Dann gibt es die Braven, die Korrekten, die sich anstrengen, die die Gebote alle halten und gar nicht merken, dass sie gar nicht alle halten. Pharisäertum, Scheinheiligkeit, Heuchelei kommt dann daher. Also, ich schaffe das alles. Nein, 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 nein. Paulus sagt, in uns, also ohne Christus mal abgezogen, da ist nichts Gutes, das schaffen wir nicht. Deswegen ist die Einladung von Jesus da, mit ihm zu leben und zu sagen, Jesus, hilf mir. Das wollen wir jetzt tun, wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, weil wer ist eingeladen zum Abendmahl? Ich würde mal so sagen, eingeladen zum Abendmahl ist jeder, der sagt, ich brauche Hilfe. Es ist nicht jetzt irgendwie ein Ritual oder, ja, macht man halt so, ich bin Christ, da muss ich auch zum Abendmahl gehen. Es wäre schön, wenn das heute vielleicht mal erneuert wird. Nein, wir gehen nicht hierhin, weil man das eben macht als Christ. Wir gehen hierhin, weil wir sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich.